Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tumis Deluxe, dem Prozessmanagement-Podcast rund um People, Process und Performance.
Ja, Gillian, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast, liebe Zuhörer. Ich habe heute zu Gast die Gillian Pirott. Genau, um es richtig auszusprechen, du sagst gleich nochmal was dazu, von My Ethnic Cooking and Catering in Frankfurt-Eschborn, um es genau zu sagen. Und was das bedeutet, ich denke mal, da werden wir heute die Sendung ein bisschen drüber erzählen, afrikanische Küche, was das bedeutet, Prozesse in der Küche, vielleicht auch, was ist der Unterschied zwischen einer europäischen Küche und afrikanischen Küche. Die Gillian hat auch ein Buch darüber geschrieben, übers Kochen, und das wollen wir uns heute in dieser Sendung mal anschauen oder beziehungsweise anhören. Hi, einen wunderschönen guten Tag. Grüß dich.
Hallo Thomas. Vielen Dank, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Und ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Gillian Pirott. Der Name Pirott kommt von meiner deutsche-französischen Familie, die nach der Zweiten Weltkrieg nach Deutschland umgezogen sind. Und deswegen der Name Pirott, es ist nicht mehr als Pirot ausgesprochen, sondern als Pirott ausgesprochen. Zu meiner Person als Gillian Pirott, ich komme ursprünglich aus Kenia und ich bin die Gründerin von My Ethnic Cooking and Catering. Wir bieten an so verschiedene afrikanische Küche. Das heißt, Afrika hat 54 Länder. Und wir bieten an verschiedene afrikanische Küche, weil die 54 Länder haben mehrere als 2000 plus unterschiedliche Sprachen oder Stämme. Das wird als Stämme bezeichnet. Und in verschiedene Stämme haben wir verschiedenes Essen und verschiedene Kulturen auch stehen noch dahinter. Und deswegen, das finde ich eine sehr reiche Kultur in der Sache Essen, weil man kann so viele Sachen lernen und auch mitkochen und dabei kochen. Und das mache ich meistens bei der Kochkursen. Und das macht mir auch viel Spaß, einfach die Leute meine afrikanische Wurzel beizubringen, wie man verschiedene afrikanische Essen kocht.
Ja, super spannend. Also allein die Zahl 54 Länder, dann 2000 Stämme und dann nochmal das Thema individuelles Essen und die Kultur dazu. Das klingt ja schon mal nach mehr. Da kann man auch schon mal ein Buch schreiben, das stimmt. Den Link dazu, den legen wir auch in die Shownotes. Das kann man bei Amazon oder auf deiner Seite dann entsprechend bestellen. Aber die Frage, wie kommt man denn zum Kochen? Also wie bist du denn im Endeffekt auf die Idee gekommen, ich sag mal über 2000 vielleicht mögliche Gerichte oder sowas, zu kochen beziehungsweise den Leuten, was hat dich da so angetrieben?
Eigentlich beruflich bin ich ein Events Managerin. Ich arbeite in einer Internationalbank in Frankfurt und Kochen kam als Interesse. Ich bin Hobbyköchin. Aber viele Leute, die sehen, wie ich koche und die denken, ich bin schon Profi, aber ich bin einfach Amateurkoch. Ich mache das als Hobby, aus Leidenschaft und diese Kochgeschichte kam aus Interesse, weil wir treffen uns noch immer noch monatlich bei Freunden, entweder von meinem deutschen Freundeskreis oder afrikanischen Freundeskreis. Wir treffen uns einmal im Monat. Jeder bringt ihr eigenes Essen von verschiedenen Ländern. Und Kochkurse als Geschäft anzubieten oder Catering als Geschäft anzubieten, kam dabei bei einer von diesen Treffen. Jemand hat mich gefragt, du kannst gut Afrikanische kochen. Mein Vater feiert seinen 50. Geburtstag. Kannst du vorbeikommen und bei uns kochen? Und ich bin hingegangen. Ich wusste auch nicht, wie viel Geld soll ich fragen? Wusste ich auch nicht. So, ich bin einfach hingegangen, außer Spaß. Ich habe meine Zutaten mitgebracht, habe ich in die Küche gekocht, mit denen gekocht. Die sind auch zusammengekommen, wir haben zusammen gekocht. Und die haben mich sehr gut bezahlt. Das habe ich auch wirklich nicht erwartet. Und daraufhin habe ich mir gedacht, okay, das kann ich als Geschäft auch bauen. Weil ich habe mit Rent-a-Koch angefangen. Das heißt, ich komme zu dir nach Hause, wir kochen was zusammen mit deiner Familie. Oder ich bringe einfach das Essen, zu alles vorbereiten, zusammen essen. Und der Tag macht schon Spaß. Und ich habe auch dazu afrikanische Musik dabei. Weil ich möchte einfach, dass die Leute, weil ich habe ja auch afrikanische Musik von verschiedenen Ländern. wenn ich Essen aus Uganda koche, habe ich ugandische Musik. Und das bringt einfach diese afrikanische Atmosphäre während des Kochens.
Das heißt also, ich sag mal, wenn man mal im Prozess bleibt, finde ich das eine tolle Geschichte, weil du beim Essen wird ja auch viel erzählt. Genau. Man lernt sich auch kennen. Ich meine, das ist ja auch, wie du sagst, Rente guckt, du kommst nach Hause, die Familie kommt wieder auf der einen Seite zusammen, kocht ein bisschen, du bringst den kulturellen Aspekt mit rein. Die Musik so, also auch Tanzen und so weiter, ist ja in Afrika auch nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Genau. Da sind ja die Europäer, die meinen immer, die tanzen, aber im Grunde genommen, wenn man mal das in Afrika gesehen hat, das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Und das bringst du quasi so in die Küche.
Ja, ja. Und ich erzähle auch Geschichte dabei. Zum Beispiel, ich mache auch manchmal Kochkurse bei Firmen, wo wir haben so Teambuilding. Und bei Teambuilding, ich fange immer an, mit einer Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel, wir kochen heute kenianisches Essen. Wir haben diese Gewürze. Wir benutzen diese Gewürze heute. Und die Gewürze, die sind auch unterschiedlich, weil seit der Sklavenzeit, Vasco da Gama hat diese Trade-Handel gemacht. Gewürze aus Indien gebracht nach Afrika und das mit Sklaven getauscht, sozusagen. Und diese verschiedenen Gewürze erkläre ich auch, wie wir diese Gewürze haben, weil originell in Afrika, wir hatten viele Kräuter. Wir haben mehr mit Kräuter gekocht, aber dann kam der Vasco da Gama und er hat diese Gewürze mit eingebracht und wir haben das auch integriert. Und deswegen, Teil von unserer Küche ist auch indisch.
Mhm. Also sehr scharf oder was? Oder sehr spicy? Oder?
Ja, sehr scharfes Essen. Ja. Okay. Aber es gibt noch manche Kenianer, speziell an die Küste, die essen viel scharfes Essen. Ich komme nicht original aus der Küste. Ich bin erstmal an die kenianische Küste in 2007 umgezogen. Mhm. Wegen der Präsidentschaftswahl in der Zeit, das ist sehr schlecht gelaufen. Und wir müssten unsere Heimat verlassen und wir sind an die Küste umgezogen. So in meiner Heimat, wir essen nicht viel scharf. Okay. Aber an die Küste, die essen viel scharf.
Und das bringst du sozusagen in diesen kulturellen Aspekt mit rein. Ja. Und kocht man denn in jetzt speziell in Kenia anders als in Europa? Also ich sage jetzt mal, ich finde immer, der Küchenprozess, den liebe ich ja. Ne? Also ich meine, du musst gewisse Sachen vorbereiten. Du kannst nicht im Endeffekt das eine von dem anderen sozusagen auf den Herd stellen. Vielleicht braucht das eine oder andere eine längere Gärzeit oder beziehungsweise eine längere Vorbereitungszeit. Zwischendurch müssen noch Steps gemacht werden. Der Tisch muss gedeckt werden, der Nachtisch und so. Also es gibt ja so verschiedene Abläufe. Und ja. Ist Kochen identisch wie in Europa oder kann man sich das vielleicht ein Stück weit anders vorstellen?
Weil mit der Zeit, ich habe auch gemerkt, ich komme nicht klar mit Maschine. Ja. Mit Küchenmaschine komme ich wirklich nicht klar, weil wir haben für unser Gewürze meistens so gestumpft.
Okay, ja.
Ja, weil manchmal, ich habe Gewürze, ich muss erstmal rösten. Bevor ich einen Kochkurs habe am Tag vor, mache ich in meine Küche einfach die Gewürze rösten. Und dann zeige ich meine Teilnehmer, wie man das in einem Mortar, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
So ein Mörser, genau.
Dass man, ja, oder? Und das müssen wir da verstumpfen, dann mitkochen. Es schmeckt auch anders,
ja.
Wenn man das alles selbst geröstet hat und selber verstampft. Und dann sieht man das ganze Prozess, es ist alles natürlich, es ist alles bio sozusagen, weil ich habe viele von meinen Gewürze habe ich original aus Kenia oder anderen afrikanischen Ländern.
Ja, das ist ja auch noch spannend.
So, der Prozess ist anders. Es ist nicht schnell. Unsere Küche ist lang. Unser Kücheprozess ist lang. Es ist nicht wie in Italienisch. Du kannst Pasta innerhalb 10 Minuten kochen und du hast dein Essen fertig. So geht es nicht in afrikanischer Küche. So, meine Kochkurse dauert mindestens 4 Stunden. Ich rechne immer maximal 5 Stunden und ich versuche alles, eine viergängiges Menü innerhalb 4 Stunden hinzukriegen, dass die Leute sich nicht so verhungern. Okay. Das dauert auch lang.
Und liegt es daran, dass, weil du gerade Pasta gesagt hast, da ist ja so, dass Italiener dann relativ lange an der Tafel sitzen und viel erzählen und Wein trinken und so weiter. Das hat ja auch nochmal so einen kulturellen Aspekt. Ist dann in Afrika die Küche eher so, dass, ich sage jetzt mal, nur ein Teil kocht, die anderen warten? Oder ist es alles integriert, weil man ja Also ich habe zum Beispiel hier auch Wohnküche und Wohnzimmer, das ist alles integriert. Das heißt also, wenn wir kochen, dann sind wir im Endeffekt irgendwie zusammen. Also ist nicht jemand getrennt, der dann in der Küche steht in seinen 3 Quadratmeter und alle sitzen im Wohnzimmer oder am Esstisch oder sowas. Und das ist alles so integriert. Ne? Man kann kommunizieren und ein bisschen was putzelt auf dem Herd und so weiter oder ist vielleicht schon im Ofen. Und irgendwie gibt es so eine Kommunikation. Ist es dann in der afrikanischen Küche auch so, dass da sich viel ausgetauscht wird, was so am Tag passiert ist oder irgendwie? Ist es so was Besonderes oder wie steht da das Kochen insgesamt da kulturell?
Kochen wird meistens bei Frauen gemacht. So, das heißt, wenn wir uns treffen zu einem, sag mal, Hochzeitsvorbereitung. Hochzeitsvorbereitung heißt, die erste Staffel ist immer so, die Familie werden sich kennenlernen. Und dann von der männlichen Seite, wir müssen sozusagen ein bisschen Bier mitbringen oder eine Ziege schlachten. So, die Männer schlachten die Ziege und die Frauen, wir kochen das. So, das sind so, wie die Kochrolle wird so getrennt. Ja, okay. Weil die Männer machen die Schlachterei und die Frauen sind in die Küche zum Kochen. Ja. So, das heißt, in dem Fall, wo die Frauen am Kochen sind, die Männer trinken was Bier oder diese traditionelle Bier und die reden über das Hochzeitsgift. Weißt du, was Hochzeitsgift das ist?
Also das Geschenk.
Ist das Geschenk. Mhm. Ja, das wird bei Männern diskutiert, nicht bei Frauen.
Okay.
So in der Zeit, wo die Frauen kochen, dann die Onkels und Vater, alle, die sitzen an die Seite und die reden, die machen diese Negotiations über was, wie viel wird das Gift bezahlt.
Ist es heute, also die Verhandlung, war das früher mehr über Ländereien und Viehzeug, also sprich vielleicht Kühe, Schafe, Ziegen, wie auch immer, genau. Oder ist es heute eher so der monetäre, kommerzielle Bereich dann?
Es ist je nachdem, wo man kommt. Wenn man zum Beispiel in Nairobi ist, bei vielen Stämmen, die sind noch traditionell, die sagen solche Sachen, sollte im Dorf diskutiert werden.
Ah.
Aber manche Eltern, die in Nairobi wohnen, die sagen, ja, wir machen einfach mit Geld.
Mhm.
Ja, aber viele Stämme bis heute, die legen Wert drauf auf die Tieren.
Okay.
Ja, zum Beispiel in jeder Familie, man muss ein Zuhause im Dorf haben. Das heißt, man hat dort einen Bauernhof und alles.
Mhm.
Und wir brauchen die Tiere auf dem Dorf.
Ja, ja. Du hast ja vorhin auch gesagt Stämme. Ne? Ich meine, Stämme sind ja im Endeffekt, ich kenne noch diesen Spruch, wenn man ein Kind erziehen will, dann braucht man einen ganzen Stamm. Ne?
Genau so ist es, ja.
Das kennen wir ja nicht in Europa. Ne? Wir haben dann im Endeffekt die Eltern und dann sind es die Großeltern und so weiter. Aber im Stamm ist es ja so, dass jeder so verschiedene Rollen hat und auch mal was sagen kann. Ne? Wenn du hier irgendwie was sagst, hier kümmere dich lieber um dein eigenes Zeug. Ne?
Ja.
Und in dieser Konstellation spielt natürlich auch die Ziegen und so weiter eine große Rolle, weil sie im Endeffekt wahrscheinlich den Stamm auch dann, also ich sag mal, Milch
bereichern.
Ne? Also irgendwie ist das Überleben absichert. Ne? Und ich finde, wenn man das so einzeln betrachtet, hört sich das total schlimm an. Oh, da wird im Endeffekt, die Männer kümmern sich um die Verhandlungen, wie das Viehzeug ausgetauscht wird, zu einem Lebewesen. Aber so ist es ja nicht, weil der Austausch findet ja in Stämmen statt.
Ja.
Demnächst geht ja jemand anders in den nächsten Stamm, der bringt dir dann auch wieder den Reichtum an Viehzeug, an Ländereien, an sonstigen Fähigkeiten mit.
Und unterschiedliche Stämme, unterschiedliche
Rituale
und was für ein Gift.
Ja.
Zum Beispiel meine Stamm, wir glauben an Kühe. Es muss ein Kühe sein. Zum Beispiel zwei männliche Kühe und fünf Weiber sozusagen. Und es gibt einen Stamm, die nehmen nur Ziegen. Bei den Maasais natürlich nur Kühe.
Ja.
Ja? Und die Onkels oder zum Beispiel mein Bruder, die müssen in den nächsten Stamm gehen, wo ich heiraten würde zum Beispiel. Die gehen in den Stamm und die suchen die Kühe aus. Die dürfen nicht einfach so Kühe bringen. Die können so was schlankere Kühe bringen. Es muss richtig. Ja, so mein Bruder und mein Onkels, die gehen in diese Familie und die suchen die Kühe aus.
Ja, also kann man schon sagen, dass im Endeffekt auch Nahrung ein wichtiger Prozess im Gesamten ist. Ne? Also von der, also es sichert Überleben auf der einen Seite und ein Stück weit dann diesen kulturellen Aspekt, dass es halt im Endeffekt, ich glaube daran, dass wahrscheinlich auch nur so viel geschlachtet wird,
ja.
was ein Stamm braucht. Also es ist nicht so, wie wir das jetzt hier, ich sag mal, leider Gottes in Anführungsstrichen in Europa haben, wo im Endeffekt diese Massentierhaltung und da wird im Endeffekt alles abgefeuert. Aber da ist wirklich noch das Thema, wir schlachten das, was wir im Endeffekt für die nächsten Zeit brauchen, für unseren Stamm.
Genau so ist das, ja. Genau so ist das, ja.
Und ich glaube, das passiert dann auch bei dir in der Küche, dass du auch andere Portionen wahrscheinlich auch kochst, ja?
Es ist andere Portionen und auch diese Messungen. Zwei Liter Wasser für ein Kilo Mehl zum Beispiel, sowas. Das habe ich in Deutschland gelernt. Mhm. Weil in Afrika kochen wir mit dem Augen.
Sehr gut.
Ja, man tut einfach messen, wie man denkt, wie es passt. Und das Konsistenz stimmt, komischerweise. Und das, bevor ich zu einem Kochkurs gehe, ich muss erstmal ein Rehearsal zu Hause machen.
Okay. Ja, ja, das ist interessant. Ja.
Ja, ich muss zu Hause erstmal gucken, wie viel Mehl passt zu wie viel Wasser, wie viel Gewürze passt. So, ich muss einfach die Rezept nochmal schreiben und sagen, so viel Gewürze passt zu den und den. Aber sonst in Afrika, ich nehme einfach mit dem Finger so Gewürze rein, ja, so mit dem Augen kochen. Und deswegen und daraufhin habe ich mein Kochbuch geschrieben, weil es war für mich interessant, diese Rezepte so in Messung zu sammeln. Mhm. Das war für mich total neu und das musste ich auch hier in Deutschland lernen.
Tumis.org, eine Organisation und Prozessberater, Management Consulting Agentur aus Frankfurt. Tumis.org analysiert, optimiert und visualisiert vorhandene Geschäftsabläufe für kleine und mittelständische Unternehmen und senkt mit einer einzigartigen Methode bis zu 28% der vorhandenen Prozesskosten. Das heißt, am Ende des Tages sind Sie noch effizienter und noch effektiver unterwegs und Sie können sich wieder um die wichtigen Dinge in Ihrem Unternehmen kümmern, um Ihre Kunden.
Und glaubst du, was ich interessant finde, dass wir halt immer alles in Zahlen packen wollen und in Maßeinheiten und so weiter, um dann das weiterzugeben? Ich glaube, ich habe jetzt so ein Bild vor Augen, dass halt Kinder immer bei den Frauen, wenn ihr sagt, Frauen kochen halt viel, dass Kinder immer dabei sind und auch mit dem Auge schon mitlernen und sagen, ah, guck mal, die Mama oder die Tante oder wie auch immer hat jetzt zwei Finger breit von dem Gewürz da reingemacht und vielleicht irgendwie gefühlt, da ist ja auch Zeit ein anderes Thema, ne? Die hat jetzt so und so viel Zeit dafür gebraucht, vielleicht irgendwas zu rühren oder zu, also wir haben ja die Uhrzeiten, wir haben eine Waage, wir sind ja total technisch immer ausgewählt und sagen, okay, 500 Gramm Mandeln und dann noch so und so viel Joghurt oder sowas, weißt du? Ich glaube, das ist eher so dieses Thema, was ihr aber auch dann auch lernt über die Jahre, diese Maßeinheit zu bekommen.
Ja, das lerne ich noch. Das lerne ich noch. Und ich muss sagen, vor jedem Kochkurs muss ich erstmal zu Hause so ein Rehearsal, ja. Kochrehearsal machen, damit ich sicher bin, dass ich erkläre genau die richtige Maß für alle die Zutaten. Ja?
Ja.
Aber sonst für mich es ist so einfach. Ich gehe einfach hin mit meinen Zutaten. Ich weiß, so viel Zutaten reicht für 16 Leute zum Beispiel. Weil meistens meine Kochkurse habe ich 18 bis 20 Leute, aber seit dieser Covid-19-Geschichte habe ich maximal 10 Leute.
10 Leute.
Ja, und das muss ich immer gucken, wie viel soll ich haben, weil es besteht immer das Gefahr, ich gehe dahin mit zu viel Zutaten und dann ist es wieder zu viel. So, ich muss immer gucken, dass ich genug habe. Besser, okay. Es sollte nicht so viel sein. Man kann schon zum zweiten Mal essen, aber ich muss nicht machen, dass es wie die Leute zu viel essen, weil erstmal die Leute sind neugierig. Mhm. Die möchten einfach gucken, wie schmeckt das. Wenn es gut schmeckt, dann isst man weiter. Ja. Wenn nicht schmeckt, dann kann man nicht weiter essen. Ja.
Okay. Und was ich total interessant finde, wenn du natürlich jetzt sagst, also erstmal musst du dich ein bisschen justieren, um halt diese Maßeinheiten herzustellen, um halt dann, ich sag mal, auf dem europäischen Kontinent den Teilnehmern sozusagen ein Stück weit zu bekommen, weil die wollen das ja dann nachkochen zu Hause.
Genau.
Und dann wissen sie halt, im Endeffekt soll es ja auch wieder so schmecken, wie es bei dir in der Küche geschmeckt hat.
Ja.
Wie bindest du denn die Teilnehmer ein? Gibt es da viel zu schnippeln oder hast du da so immer so eine gewisse Art und Weise, dass die vielleicht, erkennst du schon, wer was zu machen hat? Oder schickst du die Männer auch zum Bier trinken dann?
Nein. Das kochen wir zusammen, weil hier ist, viele Kochkursteilnehmer sind Deutsche oder Europäer. Es kommt immer ab und zu manche Afrikaner, weil vielleicht die sind in Deutschland geboren und die sind interessiert zu sehen, wie kocht man afrikanisches Essen.
Okay, back to the roots.
Ja, das passiert auch. Aber bei dieser europäischen Mentalität, die Männer kochen auch. Ja? Mhm. Und in dieser modernen Zeit, die Afrikanische, die in Deutschland geboren sind und hier gewachsen sind, die kochen auch mit. Aber die afrikanischen Männer, die wirklich aus Afrika kommen, außer Westafrika, das muss ich zusagen, die westafrikanischen Männer, die kochen.
Ah, okay.
Ostafrikanische Männer nicht. Das ist auch kulturelle Sache. Ja? So bei westafrikanischen Männern, die kochen. Es ist nicht wie bei uns. Die gehen auch in die Küche zusammen und die kochen zusammen. Aber bei unseren Männern in Kenia zum Beispiel oder Tansania, die Männer kochen nicht.
Ja. Okay. Das kann ja kulturell genauso sein. Das ist auch in Ordnung so. Ich denke mal, da sollen wir auch gar nicht drüber jetzt sich da mokieren oder sowas. Das ist halt einfach so kulturell angelegt. Manchmal verstehen wir das gar nicht, weil wir sind hier mit unserem Wertesystem aufgewachsen und können das dann manchmal nicht verstehen. Aber es ist halt einfach so, wie es ist, ne? Und das ist, wie du sagst, einfach das Thema, ne? So, jetzt kocht ihr im Endeffekt und du hast gesagt, du hast im Endeffekt einmal darüber ein Buch geschrieben, einfach die Rezepte mit Maßen zu versehen und so weiter. Wie gesagt, das legen wir in die Shownotes. Was ist denn, kann ich jetzt, das hast du vorhin gesagt, Rent a Cook und so weiter, gerade momentan so ein bisschen natürlich eingedämpft aufgrund von Covid-19. Ja. Die Zahlen sind so ein bisschen reduziert auf 10. Wo kann man dich denn in nächster Zeit denn finden? Kochst du nur in Frankfurt oder bist du europaweit unterwegs?
Zum Beispiel, ich habe auch ein anderes Projekt, der heißt Jillian Foodie Tour, wo ich bin ganz Europa unterwegs. Ich gehe zu afrikanischen Restaurants oder afrikanische, sag mal, Getränkehalle zum Beispiel. Mhm. Und wir machen was zusammen vor. Entweder wir machen einen Cocktail bei Getränke und bei afrikanischen Restaurants, wir kochen was zusammen. Ihre Spezialität, weil manchmal, ich gehe auch zu einem kenianischen Restaurant. Was eine Kenianer kocht in dem Restaurant, was ihr Spezialität ist, ist nicht meine Spezialität. Mhm. Verstehst du? Weil es gibt manche Essen, zum Beispiel, wir haben Samosas. Samosas ist halb kenianisch, halb indisch. Ich kann sehr gut Samosas machen. Ich kann zu einem anderen kenianischen Restaurant gehen und ich finde, die Dame in dem Restaurant kann sehr gut Ugali machen. Ugali ist eine Mischung von Weiß, Maisbrei und Wasser. Es wird gekocht bis es hart wird. Es ist so eine Art Polenta, aber nicht so weich. Mhm. Es muss richtig kräftig sein. So, es gibt diese unterschiedliche Spezialität. Oder wenn ich zu einem kamerunischen Restaurant gehe, wir kochen was aus Kamerun. Und das ist so eine Art Marketing für die afrikanische Restaurant. In dem Fall von Kochkursen, ich bin meistens entweder in Hanau, hier in Eschborn oder Schwalbach. Mhm. Ich benutze unterschiedliche Küche. Je nachdem, wie viele Leute das sind. Wenn ich 5 Leute habe, dann gehe ich einfach hier in Schwalbach. Die haben so eine kleine Küche für, sag mal, bis 7 Leute.
Okay.
Und dann für die große Küche in Hanau, wo ich kann bis 20 Teilnehmer haben, weil die Kosten sind auch unterschiedlich von der Küche.
Mhm. Und das können wir auf deiner Webseite, wenn wir das auf deiner Webseite verlinken, hast du dann immer die aktuellen Locations, wo du jetzt was anbietest?
Ja, und Jahrestermine.
Die Jahrestermine.
Ich habe immer unter so myethniccooking.com/Kochkurse oder Cooking Courses.
Ja.
Und da findet man alle Termine und man kann aussuchen, wo man kochen möchte. Ich habe auch Termine für eine Genussakademie, weil manchmal koche ich bei Genussakademie. Mhm. Und die haben auch ihre eigene Termine, aber in dem Fall, ihre Termine fangen an im Oktober.
Okay.
Ja, aber alle meine Termine, die laufen jetzt aber bis maximal 10 Personen. Und dann mit Rent-a-Cook kann man mich so separat kontaktiert unter contact@myethniccooking. Das lasse ich so flexibel, denn ich kann auch unter der Woche zum Abendessen kommen oder wie auch immer.
Ja.
Ja, weil tagsüber arbeite ich bei der Bank. Das heißt, von Montag bis Freitag arbeite ich in der Bank und dann meine Catering und Kochkurse mache ich meistens am Wochenende.
Ah, okay, das ist gut zu wissen. Also auf alle Fälle, ich habe schon richtig Lust, ich bin sehr hungrig geworden. auf alle Fälle, jetzt habe ich natürlich nichts zu Hause, gehe ich mal davon aus. Wenn die Zuhörer jetzt, sagen wir mal, auch nichts zu Hause haben, kann man auf alle Fälle auf deine Seite gehen und wenn man Lust hat, entweder dich buchen für nach Hause.
Für nach Hause oder ich koche auch. Ich koche, es kann auch aufgeholt werden und ich kann auch liefern, mache ich auch. Ich versuche so flexibel zu sein das ist alles, was speziell jetzt mit Covid-19, ich bekomme mehr Abholung und Lieferung unter Catering. Ja. Yeah.
Okay, perfekt. Ansonsten auf deine Seite, im Endeffekt mit den vorrangigen Terminen und so weiter. Ja. Und dann haben wir im Endeffekt noch einen kleinen Aufruf, glaube ich. Du bist ja momentan bei so einem Wettbewerb unterwegs.
Ja.
Magst du vielleicht kurz was dazu sagen und was diese Shownotes dann im Endeffekt dann bedeutet, wenn die Leute da draufklicken?
Ja, ich muss ja ein bisschen lesen, weil Deutsch ist nicht so meine Muttersprache.
Aber das machst du richtig gut, ja. Also da habe ich ja manchmal mehr Probleme dann, ne? Also von daher top.
Es ist eine schwierige Sprache, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch.
Okay. Ja. So, ich mache bei einem Kochwettbewerb mit und ich möchte den Titel Fingerfood Artist 2020 gewinnen. Und dieses Kochwettbewerb wird bei Schneidholz Manufaktur gemacht. So, dazu habe ich leckere afrikanische Fingerfood Gerichte für euch vorbereitet. Jedoch kann ich nicht nur mit gutem afrikanisches Essen Fingerfood gewinnen. Ich brauche auch diese Worte. Ich möchte, dass die Leute für mich auch voten, damit ich gewinne. Ich mache diesen Kochwettbewerb mit richtigen Profis. Ja? Ich bin unter die Amateuren, die heißen Liste B, weil ich mache das als Hobby. Aber okay, die Kollegen meinen, ich mache es sehr gut, das ist fast wie ein Profi, aber die Profi, es gibt große wie Herr Süßer, der ist ein ganz großer Kochchef und ich freue mich, ihn auch irgendwann kennenzulernen, weil ich bin auch eine große Fan. Ich mag, was der so ganz leger und ganz richtig schöne Sachen macht. Und deswegen dieser Kochwettbewerb ist für mich so eine sozusagen meine erste Deutschland-Auftritt. Ich habe das nicht so groß gemacht vorher. Und das wird meine erstes, weil My Ethnic Cooking ist jetzt ein Jahr alt. Ja, wir sind im Geschäft seit 20. Juni. Und hier bin ich, ja.
Absolut. Ganz, ganz tolle Geschichte, wie ich finde. Wir packen das auf alle Fälle nochmal in die Kommentare rein.
Ja.
Wie man mit dir Kontakt aufnimmt, auf welcher Webseite und so weiter. Und auf alle Fälle, also ich schwer jetzt einen Tipp zu geben, sagt, hey, geht an den Kühlschrank, kocht afrikanisch, also bei 54 Ländern und 2000 möglichen Stämmen und unterschiedlichen, finde ich total spannend. Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit dem Kontinent. Also ich habe meine Erfahrung gemacht, als ich nach Namibia geflogen bin und immer mal zwischendurch aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, oh, wir sind ja immer noch in Afrika, ne? Und dann waren wir, du fliegst ja 10 Stunden bis Namibia, das war, und immer nur geradeaus. Und ich meine, du bist ruckzuck, bist du, glaube ich, würde jetzt mal sagen, also bitte steinigt mich da nicht, aber in 2 Stunden bist du an der afrikanischen Küste mit dem Flugzeug und fliegst 8 Stunden lang über den Kontinent.
Ja.
Und das zeigt auch ein bisschen die Vielfalt, die du gerade so ein Stück weit auch in dem Interview auch nahegebracht hast. Also ich glaube, allein die Gewürze, die unterschiedlichen Art und Weise, wenn du dann noch mit der Musik dazu kommst, und das Ganze noch zu Hause, das bringt es auf alle Fälle mit über das Mittelmeer sozusagen hier nach Europa. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die du da machst, Julian. Super, vielen Dank dafür.
Dankeschön. Es macht mir auch richtig Spaß, ja.
Ja, das sieht man. Ihr seht es ja nicht jetzt gerade. Also wir machen jetzt hier gerade so ein Video-Interview und sie ist total am Lachen und sie ist lebendig und sie ist im Endeffekt, die brennt für das Kochen. Deine Leidenschaft, das kriegst du hier, kriegst du jetzt gar nicht übers Ohr mit, aber allein geht mal auf die Seite, schaut euch das ganze Thema an, bucht sie und ich glaube, dieses Rent-to-Cook-Thema ist bestimmt auch eine super coole Sache mit dir. Einfach mal abends eine Runde zu sehen, 3-4 Stunden mal zu kochen, ist bestimmt eine ganz, ganz tolle Sache. Danke dir dafür.
Ich danke dir vielmals, Thomas.
Super cool. Dann würde ich sagen, perfekt. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwelche Gewürze? irgendwelche Gerichte?
Ich möchte nur sagen, dass das Kochbuch ist auf Deutsch und Englisch.
Ah, okay. Das ist schon mal wichtig. Also nicht auf Afrikanisch.
Nein. Es ist auf Deutsch und Englisch. So, der Englisch sprechen kann, ist dabei. Der Deutsch sprechen kann, ist auch dabei. Also und die sind es ist nicht nur Gerichte aus Kenia. Es ist aus Kenia, Ghana, Kamerun und Ghana, genau.
Und Ghana. Und das Buch heißt?
African Cooking Courses Recipes.
Wow.
Aber da würdest du so anders lesen, ne?
Ja.
Ja, ich habe so mit einem afrikanischen Arzt hier gemacht.
Mhm, sehr schön.
Und dann, das ist Englisch und das hier ist auf Deutsch.
Ah, sehr schön. Also freut euch drauf, holt euch das Buch, auch auf deiner Webseite zu bekommen. Ne? Kann man bei dir bestellen.
Ja.
Super, klasse.
Und auf Amazon ist nur, sorry, Entschuldigung, auf Amazon auf Amazon ist der Kindle-Version. Und dann die Hardcopy kann man einfach per E-Mail bestellen oder einfach in meine Website gehen und da kann man auch direkt bestellen.
Ja, perfekt. Es nützt nur nichts. Man braucht die Jillian im Endeffekt, um das lebendig zu kochen. Also du bist eine zauberhafte Frau. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Und ich glaube, wenn das Ganze noch in dem Prozess mit dem ganzen Kochen und so weiter, ich bin ganz gespannt. Wir werden das mal ausprobieren in Zukunft und dann können wir ja nochmal eine zweite Runde drehen und unser, vielleicht sogar noch unseren Kochabend sogar als kleinen Podcast sozusagen machen.
Gerne.
Ne? Wie der Thomas im Endeffekt kocht. Ja? Ich würde mich nämlich tatsächlich fürs Kochen entscheiden und nicht fürs Bier. Das kann man nebenbei noch trinken.
Genau.
Perfekt, super.
Ich danke dir, Thomas, vielmals. Es hat viel Spaß gemacht. Und
danke dir.
Dankeschön.
Ganz, ganz lieben Dank. Gehst du heute Abend noch kochen? Hast du noch schon was vor? Das ganze Wochenende ausgebucht schon?
Morgen habe ich so ein afrikanisches Barbecue.
Oh.
Ja. Ab 12 Uhr ist afrikanisches Barbecue. Das mache ich hier in meinem Garten. Mhm. Und ein paar Kollegen von der EZB, die kommen und wir werden was zusammen essen.
Ja, ihr seht schon und hört schon, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Super cool. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und wir sehen uns auf alle Fälle. Den Rest findet ihr in den Shownotes und Jillian Büro weiterhin viel Erfolg mit deinem Geschäft. Und ich finde, das finde ich total klasse, dass du Afrika den Europäern näher bringst. Die wissen viel zu wenig darüber. Danke dir dafür.
Genau, vielen Dank. Tschüss, Thomas.
Das war der Thomas Deluxe Prozessmanagement Podcast. Alle Informationen zu dieser und zu den anderen Episoden findest du in den Shownotes oder auf www.thomas.org. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, gib uns einen Daumen nach oben und lass uns einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zuhören, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.